Ja, Frank Schünemann, 51, verheiratet, 4 Kinder, von denen nicht mehr alle zu Hause sind. Die Haustierphase haben wir überwunden, also für alle von euch, die noch mit Springmäusen, Farbmäusen, Hasen, Hamstern oder sonstigen Kleintierkram kämpfen, auch das geht vorbei. Irgendwann sterben diese Viecher. Das ist gute Nachricht. Ich komme aus Schorndorf. Ich war fast 10 Jahre Pastor im christlichen Zentrum Scala. Bin seit einem Jahr Leiter der sozialen Betreuung in einem Seniorenheim und konnte das so nachempfinden, was Conny gesagt hat. Ich habe auch schon meine Kirche lange nicht mehr besucht, weil ich auch im Urlaub bin, weil ich auch woanders predige. Und ich vermisse das. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manche sagen ja, oh, sonntags mal keinen Termin, das ist auch mal nett und ist bestimmt. Und wir sind mitten in der Urlaubszeit und ich will ein bisschen über Urlaub, über Jäger und Sammler und über Frieden mit euch zusammen nachdenken. Denn ich freue mich auf ein paar ruhige Tage. Eine meiner Töchter hat eine große Reise vor, die startet am nächsten Mittwoch. Und irgendwie haben wir die letzten Wochen gefühlt das nur vorbereitet. Irgendwelche Visa oder ein Visum beantragt und Tickets und Fahrten von hier nach da und was braucht sie noch und gekauft und getan und geplant. Und ob wir das so richtig gut finden, dass sie ein Jahr lang weg ist und wir sie nur über Skype erreichen immerhin, weiß ich noch nicht. Meine Arbeitsstelle komme ich aus einer ziemlich heftigen Phase mit Urlaub und Krankheit. Ich habe ein bisschen mehr gearbeitet, als ich eigentlich wollte und als in meinem Vertrag steht. Und ich freue mich jetzt auf ein paar ruhige Tage. Die beginnen ab Mittwoch. Ich freue mich auf ein paar Tage mit Frieden, mit nicht mehr so viel zu tun. Und ich merke, Frieden, das hat für mich ganz viel mit eine Haltung zu tun, mit dem Drumherum, dass es kann zu Hause sein, das kann ganz woanders stattfinden. Das ist mehr die Beschreibung eines Zustandes. Einfach mal friedlich, ruhig irgendwo sitzen und nichts tun. Oder genießen. Oder friedlich und ruhig mal 2 Stunden Gitarre spielen, solange bis niemand anders mehr die Töne hören kann, die ich da rausprügel. Und ich habe festgestellt, mit diesem Wunsch nach Frieden bin ich nicht alleine. Ihr könnt ja nachrechnen, ich bin aufgewachsen in den 80ern, mitten hinein in die Friedensbewegung. Ich bin aufgewachsen mit solchen Sprüchen und Parolen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oder Frieden schaffen ohne Waffen. Ich besaß auch ein lila Halstuch in den 80ern, das, was man als Kirchenmensch haben musste, wenn man irgendwie für Frieden war. Und bis heute, wenn in Umfragen gefragt wird, was wünschen sich die Menschen am meisten, dann steht der Wunsch nach Frieden, persönlich und weltweit, an allererster Stelle. Das scheint was zu sein, was uns Menschen bewegt und was wir haben wollen. Frieden kommt im Deutschen aus dem althochdeutschen Friedu. Und heißt eigentlich Schonung oder Freundschaft. Ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, da sind wir dann wieder beim Urlaub, oder als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders Abwesenheit von Krieg. Frieden, nach der Definition von Wikipedia, ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit. Die Friedfertigen haben Frieden, schaffen Frieden, sorgen für Frieden. Bibelleser wissen, Frieden, das ist viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Es bedeutet auch einen Zustand der Ruhe und des Heilseins mit anderen Menschen und überall dort, wo das Wort in der Bibel auftaucht, da beschreibt es den Zustand eines Friedens mit Gott. Eines Zusammenseins mit Gott. Und vielleicht habt ihr den Vers schon mal gelesen in diesem Jahr auf den ich mich gleich beziehe. Denn für jedes Jahr bekommen wir von einer Gruppe von Kirchenleuten eine Jahreslosung präsentiert. Und diese haben sie sich in diesem Jahr ausgesucht aus dem Psalm 34. Und der wurde von David geschrieben. Und ich finde das, genau, da ist sie schon. Oh, das ist auch eine interessante Übersetzung. Also, vielen Dank, dass das geht. Ich habe zwei Stecker in meinem Computer. Der eine ist ein USB-Stick, der andere ist die Verbindung für meine kabellose Maus und Tastatur. Und ihr dürft dreimal raten, welche ich heute Morgen gegriffen habe und nach Ulm mitgenommen habe. Deswegen vielen Dank, dass das so kurzfristig geht mit den Bibelversen. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. David hat das geschrieben. Und ich möchte es ein bisschen im Leben von David verankern. Ich möchte uns daran erinnern, wer David eigentlich war, was er für eine Geschichte hatte. David ist der jüngste Bruder in einer Großfamilie und ganz lange ist sein Job Schafhirte. Das heißt, er ist eben oft nicht in seiner Familie. Er ist oft mit nicht so wahnsinnig intelligenten Tieren unterwegs. Doch, ich mag Tiere, so ist es nicht. Als seine Familie, als sein Vater Besuch bekommt vom großen Propheten, da wird er einfach vergessen. Und ich bin sicher, heutige Psychologen und Berater haben darüber eine Menge zu sagen. Da ist ein Familienfest, da ist hoher Besuch und du bist einfach bei den Schafen und keiner denkt daran, dich einzuladen. Da kann man eine Menge Gespräche drüber führen. Dann zieht das Volk Israel in den Krieg und er darf nicht mit. Er wird von seinen Geschwistern, von seinen Brüdern verlacht. Die dürfen alle in Waffen und Heldentaten und sind dabei. Und das Einzige, was er darf, ist die Brotdose für seine Brüder zum Kriegsschauplatz bringen. Er darf Essen und Trinken nachliefern. Wieder aller Vernunft wird er zum Kriegsheld und nach ersten Erfolgen freundet er sich mit dem Königssohn an, erarbeitet sich den Respekt des Königs, nur um dann schließlich vom König selber verfolgt zu werden. Sein bester Freund wird ermordet und am Ende wird er zwar König, aber auch wieder von seinem eigenen Sohn für eine ganze Weile aus dem Amt gejagt. Und dieser kurze Abriss, zu David könnte man viel mehr sagen, aber dieser kurze Abriss zeigt, David war ein echter Mensch mit echten Problemen und mit echten Schwierigkeiten, so wie du und ich auch. Der hatte kein Leben auf dem Silbertablett, der hatte keine rosarote Brille dauernd auf. Und wenn so ein Mann über Frieden schreibt, dann möchte ich ihn gerne ernst nehmen. Dann weiß ich, der hat genug Unfrieden erlebt, der hat genügend Dinge erlebt, die echt nervig waren. Und deswegen ist das, was er über Frieden sagt, so wichtig und hat so viel Gewicht. Unfrieden und Frieden scheinen auch irgendwie zusammenzugehören. Streit scheint ein Teil unseres Lebens zu sein. Und wenn David diesen Vers schreibt, suche Frieden und jage ihm nach, dann beginnt, wenn ihr nachlesen wollt, der ganze Psalm so, von David. Aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hat. David schreibt über Frieden und beginnt damit, dass die Situation nicht gut war, dass er verfolgt wurde, dass er sich verstellen musste. Streit gehört zu unserem Leben. Suche Frieden und jage ihm nach. Oder die Neue Genfer Übersetzung hat die Worte, setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Und an diesen paar Worten kann man ein paar Dinge feststellen, das möchte ich mit euch gemeinsam tun. Frieden muss man suchen. Frieden scheint nichts zu sein, was einfach nur da ist. Nirgendwo für mich steht in der Bibel, dass wir hineingeboren sind in einen Zustand ewigen Friedens und in einer ewigen Abwesenheit von Streit und von Problemen und von Konfrontation. Frieden scheint etwas zu sein, was wir suchen müssen. Und ich weiß nicht, ob die Leute damals so einen stark getakteten Tag und Lebens und so ein stark getaktetes Leben hatten wie wir. Wir wissen, wann wir aufstehen müssen, wann die Schule anfängt, wann unsere Arbeit anfängt, wann die Kinder nach Hause kommen, wann wir auf die Enkel aufpassen müssen. Das ist alles bei vielen von uns minutiös getaktet. Und ich habe das noch nie gesehen, dass jemand in seinen Terminkalender 12.15 Uhr bis 12.25 Uhr Frieden eingestellt hat. Frieden muss man suchen. Frieden ist nichts, was einfach nur kommt. Dieser Vers sagt uns auch, wenn man Frieden suchen muss, dann kann man ihn auch finden. Es scheint ein Ort, es scheint ein Zustand, es scheint ein Gefühl zu sein, den man erreichen kann. Wenn David uns auffordert, suche Frieden, dann weiß er, du findest ihn. Wie so viele Dinge, die man suchen muss. Wer sucht, der findet, sage ich immer meinen Kindern. Das steht in der Bibel. Und wenn ihr noch nicht gefunden habt, dann habt ihr noch nicht lange genug gesucht. Und dann ärgern sie sich immer. Aber überleg mal, manche Menschen sagen, Frieden, das ist eine totale Utopie, das werden wir nie haben. David möchte uns ermutigen und sagen, suche ihn und du wirst Frieden finden. Das ist ein Ort, das ist eine Gelegenheit, die zu finden ist. Und was hier noch steht, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist etwas, was für viele nicht zusammenpasst. Entweder ist Frieden was, wo ich ganz ruhig bin und ganz entspannt und wo es mir gut geht und wo ich nicht viel zu tun habe, oder ich jage. Ich weiß nicht, wer mit so einem Jäger und Sammler verheiratet ist, immer noch das Nächste, die nächste seltene Uhr, den nächsten tollen Wagen oder das nächste Instrument, was bei mir hängen, Gitarren an den Wänden. So scheint das zu sein. Friede ist nichts, was, wenn du ihn mal gefunden hast, bleibt, wo er ist. Frieden ist nicht statisch. Frieden ist nichts, was du einfrieren kannst für die nächsten Monate und Jahre. Frieden ist keine reine Verhandlungssache. Frieden scheint fragil zu sein, verletzlich, leicht zu zerstören. Frieden erfordert dranbleiben. Wenn du in einem Leben sein möchtest, wo Frieden einen Platz hat, dann hat das mit Suchen und mit Jagen zu tun, ganz aktiv. Und dann ist schon die Frage, wie mache ich das denn praktisch? Wie kann ich daran arbeiten? Ich finde etwas ganz toll. Gott verspricht im Neuen Testament etwas, was fast zu schön ist, um wahr zu sein. Im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7 heißt es, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Oder Luther übersetzt, der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Was für ein Versprechen. Gottes Frieden in unseren Gedanken, in unserem Innersten, das, was uns ausmacht, das, was wir im Tiefen sind, von Frieden durchdrungen. Was für ein Versprechen. Die Deutschfreaks unter uns wissen, da ist so ein Haken dran. Dieser Satz fängt mit dann an. Also muss man fragen, wann denn oder wie denn oder was denn? Nun gehen wir durch die vorhergehenden Verse durch. Zuallererst, auch im Neuen Testament ist Frieden nicht denkbar und wird Frieden nicht angesprochen ohne Streit. Der Abschnitt, den Paulus an die Philipper schreibt, der beginnt mit, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Kleines bisschen Bibelkunde. Die Briefe waren nicht Teil eines dicken Buches, was man mal gelesen hat oder nicht. Die Briefe waren Briefe an echte Menschen, an echte Gemeinden Und weil es noch nichts zum Vervielfältigen gab, wurden diese Briefe tatsächlich in den Gemeinden vorgelesen. Und ich bin so froh, dass Paulus schon eine Weile tot ist. Ich möchte das nicht erleben. Paulus schreibt einen Brief an meine Gemeinde und sagt, und übrigens ermahne ich den Frank und den Paul, endlich mal mit ihrem Streit aufzuhören. Und das am Sonntagmorgen im Gottesdienst willst du nicht. Wollen wir alle nicht. Aber so beginnt Paulus diesen Brief und er stellt damit fest, selbst in Gemeinden scheint Streit normal zu sein und kann vorkommen. Wir verstehen uns nicht immer super. Wir gehen uns gegenseitig auf den Zeiger. Und es sind nicht alle Menschen so einfach wie ich, oder? Also, Streit gehört dazu. Aber Paulus schreibt ein paar ganz konkrete Dinge, die wir tun können, um in diesen Zustand zu gelangen, dass der Friede Gottes über unsere Gedanken wachen und in unserem Innersten wohnen kann. Im Kapitel 4, Vers 4 des Philipperbriefes schreibt er, freut euch, was auch immer geschieht. Also los. Okay, das ist nichts für uns Deutsche. Und wer im Schwabenländle geboren ist, der hat nochmal ein paar mehr Schwierigkeiten. Ich weiß auch nicht, warum das da drin steht. Und das war auch für Paulus nicht selbstverständlich. Irgendwann schreibt er im Philipperbrief, ich schreibe euch immer dasselbe, freut euch. Ich finde das so spannend, weil er hätte ja auch schreiben können, seid fromm, seid gläubig, liest die Bibel und betet jeden Tag. Aber irgendwie bleibt er bei der Freude hängen. Freut euch, was auch immer geschieht. Scheinbar können wir uns entscheiden, uns über Dinge zu freuen. Kann es sein, dass wir uns manchmal zu den falschen Dingen entscheiden? Ich kenne das ja auch. Letzte Woche nach Besprechung von so einer Aktion, die wir als Evangelische Allianz gemacht haben. Und das Erste, was wir besprochen haben nach der Begrüßung, war die 8-Punkte-Liste von Dingen, die nicht gut gelaufen sind und die uns Leute geschrieben haben, was wir beim nächsten Mal besser machen müssen. Ich habe eine 20-Punkte-Liste von Dingen, die gut gelaufen sind und die ich richtig toll fand. Wie ist das bei dir? Welche Liste führst du innerlich? Hast du Dinge, über die du dich freuen kannst? Ich glaube nämlich, dass es die gibt. Ich freue mich über das gute Wetter. Inzwischen freue ich mich auch über Regen, weil ich gelernt habe, ist auch wichtig und unser Land ist zu trocken. Dann ist schon egal, was für ein Wetter draußen ist. Ich freue mich, dass ich heute hier gut angekommen bin. Ich freue mich, dass ich das konnte. Dass ich heute Morgen meine Garage aufmachen konnte, mein Auto funktioniert hat. Meine Liste ist lang. Freut euch, ganz egal, was passiert. Freut euch, was auch immer geschieht. Du darfst das gerne weiterspannen. Freu dich, dass du einen Job hast, von dem du leben kannst. Freu dich, dass du zur Schule gehen darfst. Viele, viele Millionen Menschen auf diesem Planeten würden gerne und können oder dürfen. Die Liste ist lang. Aber es fängt bei uns an. Möchte ich mich freuen, was auch immer geschieht. Das darf sich dann auch mal in ein Lächeln den Weg nach draußen bahnen. Auch bei Schwaben und Deutschen. Und ich will euch den Satz zu Ende vorlesen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wir sind hier in einer Gemeinde. Wir sind als Menschen zusammen, die glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, an dir und an mir persönliches Interesse hat, sein Leben für sich gegeben hat. Und in uns durch seinen Heiligen Geist lebt. Wow! Du bist persönlich mit dem Gott des Universums verbunden. Der wohnt in dir. Ich finde, es ist ein Grund zur Freude. Findest du nicht auch, mal darüber nachzudenken? Gott weiß genau, wer du bist, und trotzdem sagt er, mit dir möchte ich gerne die Ewigkeit verbringen und das kleine Stückchen Leben auf diesem Planeten hier sowieso. Was für ein Grund zur Freude. Und deswegen sagt Paulus am Ende dieses Satzes auch, und noch einmal sage ich euch, freut euch. So, wie kann das mit dem Frieden praktisch werden, indem ich anfange, mich über die Dinge zu freuen, die in meinem Leben passieren? Das Zweite, was Paulus uns nahelegt, bis er dann zu dem Dann kommt, steht in Vers 5. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Wieder, man merkt ganz deutlich, Paulus war kein Deutscher und hat das auch nicht in Deutschland geschrieben. Wir würden sagen, sei ehrlich oder sei direkt oder sei offen. Freundlich ist jetzt nicht das, was uns in Europa als Volk auszeichnet. Geht mal woanders einkaufen, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Oder schiebt mal einen Kinderwagen in ein vollbesetztes Restaurant oder in eine vollbesetzte Straßenbahn. Irgendwo anders und ihr wisst sofort, was ich meine. Freundlich sein. Nicht nur, wenn ich an der Kasse bei Aldi sitze. Wie ist mein Umgang mit anderen Menschen? Was geht von mir aus? Was sehen die Leute? Freundliches Gesicht, ein höfliches Gesicht, ein lächelndes Gesicht. Wir kommen gleich noch dazu, was das mit Frieden zu tun hat. Ich glaube, wir haben eine Menge Grund, freundlich zu sein. Wenn wir festgestellt haben, dass wir Grund haben zur Freude, dass es uns gut geht, dass wir Beschenkte sind, begnadete, geliebte Menschen Gottes, dann können wir mit unserem Gegenüber freundlich umgehen, weil der das auch ist. Und wieder hat Paulus eine etwas merkwürdige Begründung. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Paulus verknüpft unseren Alltagsumgang miteinander mit der Ewigkeit und sagt, irgendwann kommt Jesus wieder und das ist näher, als wir alle denken und das schon seit 2000 Jahren und ich verstehe es nicht, aber das ist gut so. Und weil dieser Jesus wiederkommt, darum sollen wir miteinander freundlich umgehen. Weil dieser Jesus einen guten Gedanken für jeden hat, der hier sitzt und für jeden, den wir draußen heute noch treffen. Dieser Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist sein Plan. Und schaut mal, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Wenn wir freundlich sind, machen wir nur genau das. Also freuen, freundlich sein. Und Paulus setzt noch einen drauf. Aller guten Dinge sind drei, sagen wir. Im Vers 6 schreibt er, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Kann das sein, dass diese drei Dinge zusammengehören? Freuen, freundlich sein und Sorgen machen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist der meist missachteste Satz in der Bibel in meinem Leben. Macht euch um nichts Sorgen. Ich kann schon morgens aufstehen und anfangen, mir Sorgen zu machen, was ich zum Mittagessen kriege. Ich bin ein Mann, ich grille gerne und ich esse noch viel lieber. Das ist ein wichtiges Thema. Ich kann mir Sorgen machen, was meine Arbeitskollegen auf der Arbeit jetzt schon wieder toll oder nicht so toll gemacht haben. Und wenn du Kinder hast oder Enkel, dann ist die Liste der Sorgen, die du dir machen kannst, endlos. Und dann kommt Paulus und nimmt nur einen Satz, den Jesus selber gesagt hat. Also das ist von höchster Stelle. Macht euch um nichts Sorgen. Ich habe vor ein paar Jahren den Film gesehen, Bridge of Spies. Da geht es um einen russischen Agenten, der in Amerika auffliegt und verurteilt wird und er wird von einem Rechtsanwalt vertreten im Gericht und der Rechtsanwalt sagt ihm irgendwie in der schwierigsten Situation, hören Sie mal, machen Sie sich keine Sorgen? Und der russische Agent guckt ihn an und sagt, würde das helfen? Genau der Punkt. Jesus sagt mal, du kannst durch Sorgen deinem Leben nichts hinzufügen. Nichts. Wir ändern nichts. Doch, wir sollen planen, wir sollen uns gute Gedanken machen. Aber überleg mal, ob nicht zu viel Sorgen in deinem Leben sind. Diese drei Dinge. Seid fröhlicher, freut euch mehr, seid freundlicher und macht euch weniger Sorgen. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Dann steigen wir ein in einen Christus, in einen Segenskreis, in einen Christuskreis. Was ist ein Christuskreis? Christuskreis ist das Gegenteil vom Teufelskreis. Teufelskreis ist, du machst was Blödes und das hat Konsequenzen und dann geht die Spirale abwärts. Christuskreis ist, wir verändern unsere Gedanken. Wir sind fröhlicher, freundlicher und machen uns weniger Sorgen. Und das sorgt dafür, dass wir friedfertiger werden, dass mehr Frieden in unser Leben hineinkommt. Dieser Frieden wacht über unsere Gedanken, sorgt also dafür, dass die komischen Gedanken nicht mehr so viele sind. Und sorgt dafür, dass wir auf unser Innerstes wachen. Ein bisschen mehr darauf, was in uns eigentlich abgeht. Und wenn wir das tun, dann wird Gott unser Innerstes bewahren in seinem Frieden. Wir fangen an und am Ende haben wir einen Segenskreis, einen Friedenskreis. Was passiert eigentlich, wenn wir das alle gemeinsam machen? Ab jetzt. Oder ab morgen früh. Ich glaube, dann verändern wir diese Welt. Ich glaube, dass du vielleicht auf neue Art und Weise noch in den Urlaub fährst. Ich glaube, dass du ein paar Dinge anders machen wirst. Ich glaube, wenn wir uns mehr freuen, freundlicher sind und weniger Sorgen machen, dann werden wir Veränderungen in unseren Familien spüren. Unser Familienklima wird friedfertiger. Unsere Kleingruppe, unsere Gemeinde, unsere Arbeitsstelle, diese Dinge werden sich verändern, weil Gott seinen Frieden zugesagt hat und wir seinen Frieden erleben werden. Ich habe auch noch was festgestellt. Menschen, die friedfertig sind, die sind weniger auf Krawall gebürstet. Mit denen kannst du viel besser umgehen. Nein, manchmal musst du ausflippen und manchmal ist auch gut, wenn du sagst, was du denkst. Wäre es nicht schön, wir wären mit Menschen unterwegs, die friedfertiger sind? Dann lass uns anfangen, solche Menschen zu sein. Lass uns anfangen, uns von Gott zu erinnern, dass wir Grund haben zur Freude, dass wir freundlich sein dürfen und dass wir uns nicht so viele Sorgen machen. Und wenn wir gleich noch zusammen beten und noch zusammen ein Lied singen und das in irgendeinen von deinen Lebensbereichen hineingesprochen hat und du sagst, da würde ich gern, dass mal jemand für mich betet. Das würde ich gern mal mit jemandem zusammen dem Herrn bringen. Dann habt ihr die gute Gewohnheit von der Ministry Time, von der Segenstime. Dann komm doch nach vorne und ich denke, hier sind Leute und ich bin auch gern bereit, mit dir zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns das versprichst, dass Frieden in unserem Innersten möglich ist. Dass wir Frieden erleben können, der unseren Verstand übersteigt, weil du selber dafür sorgst. Weil du in uns über unsere Gedanken wachst. Und ich möchte dich für jeden von uns bitten, dass du uns begegnest in den nächsten Tagen, und uns immer wieder daran erinnerst, wie gut es uns geht. Und dass das Freude in uns wachen lässt. Dass du uns immer wieder daran erinnerst, wie du mit uns umgehst. Dass uns das zum Vorbild dient, wie wir mit Menschen freundlich umgehen können. Herr, durchforste unsere Gedanken, unsere innere To-Do-Liste und streich ein paar Sorgen. Hilf uns, Herr, du siehst, wie gerne wir uns um alles kümmern und wie wenig das manchmal bringt. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt auch in dieser Zeit, wo wir vor dir stehen und unsere Herzen auf dich ausrichten, begegnest. Und so fände ich es schön, wenn du die Zeit im persönlichen Gebet jetzt verbringst, einfach mit deinem Gott redest.